Hallo liebe Zuhörer und herzlich willkommen zur 43. Episode von CB-Funk, dem Computer-Based-Podcast. Hallo Fabian, da stottert's mich in diese Folge rein. Aber mir ist auch gerade beim Zuhören des Intros aufgefallen, da fehlt mir die Woche dann doch so ein schnell drehender, hochfrequenter SSD-Lüfter im Intro. Ob wir den da noch irgendwann reinbasteln müssen. Nein, Scherz beiseite, der fehlt mir natürlich
Ja.
nicht. Wobei der auch gar nicht so schlimm ist jetzt. Wir reden hier von dieser in dieser Woche getesteten neuen PCI Express 5 SSD Corsair MP700 Pro.
Jeder Lüfter in dieser Größenordnung ist schlimm, pauschal per se. Sowas kommt mir nicht in den Rechner.
Mir auch nicht. Man kann sie auch ohne betreiben, wenn man sie anderweitig kühlt. Das funktioniert genauso. Und nein, der kommt natürlich nicht in das Intro, weil hören will man es in der Regel wirklich nicht. Damit haben wir die SSD auch schon abgehakt. Wer sich dafür interessiert, der guckt sich den Test von Michael und mir aus dieser Woche an. Und nach einer ganzen Reihe CB-Funk-Episoden, die sich federführend einem Thema gewidmet haben, machen wir heute mal wieder so einen Ritt durch den Gemüsegarten und widmen uns an allererster Stelle den neuen Steam Decks mit OLED-Display. Du hast die Woche eine unfassbar große Tabelle gebastelt
Ach so,
zu den Gerüchten um einen Nvidia GeForce RTX 4000, nennen wir es Super Refresh, Anfang des Jahres. Volker und ich haben die letzten Wochen im Nachgang des 14. Gen Core Artikels nochmal eben 12 weitere CPUs durch den Benchmark-Parcours gejagt. Da wollen wir darauf hinweisen. Kleiner Service-Tweet an dieser Stelle im Rahmen des CB-Funks im Anschluss zum Thema Adblocker auf Computerbase. Und wir widmen uns einer Leserfrage zum Thema, was passiert eigentlich, wenn ich in WQHD auf einem UWQHD-Display spiele, weil meine Grafikkarte UWQHD vielleicht nicht mehr zu stemmen weiß. Und dann erzähle ich dir am Ende von meinem größten Technikfehlkauf, an dem ich mich erinnern kann. Denn du hast dazu eine Sonntagsfrage gestellt und holla die Waldfee, da kam viel zurück aus der
Ja, sehr
Community.
spannende Kommentare.
Ja, aber fangen wir an. Wir hatten am Donnerstagabend nochmal so eine kleine interne Besprechung und da warst du ein bisschen abgelenkt plötzlich und deine Entschuldigung war, dass Valve neues Steam Deck vorgestellt
Ja,
hat und dass
auch
du mal
sehr
eben noch.
überraschend und plötzlich.
Ja, es gab Testberichte unter NDA.
Genau, aber wir
Wir
wussten
hatten leider
nichts.
keins und das ist bei Valve auch immer, wir blicken ja gerne zurück auf die Zeit, als wir fast exklusiv in Europa die erste Vive, also Steam VR, uns angucken durften. Aber das war so ein bisschen Don't call us, we call you. Da hat uns Valve einfach angeschrieben, gesagt, hier, ihr seid dabei. In der Regel fragen wir sie und kriegen keine Antwort. Aber zurück zu den neuen Steam Decks. Es sind ja
Ja.
zwei.
Ja, also es ist auch keine neue Generation. Also Wolf sagt selber nicht, dass es eine neue Generation ist, sondern es ist quasi so eine Art verbesserte erste Generation. Und die größte Verbesserung ist eben das Display, das namensgebend ist. Anstatt eines IPS-LCDs gibt es hier jetzt ein OLED-Panel, was zwar genauso auflöst. Also wir haben weiterhin 1200 80 mal 800, also nicht, ja, 720p, bisschen mehr, weil es 16 zu 10 ist. Aber das wurde ein bisschen größer, 7,4 Zoll statt 7 Zoll. Wir haben 90 Hertz statt 60 Hertz und mit OLED natürlich wesentlich bessere Kontrastwerte, aber auch 600 Nits statt 400 Nits, beziehungsweise wir haben HDR-Support, da sind es dann sogar 1000 Nits. Wir haben wesentlich bessere Blickwinkel. Also das Display wird in den Tests, die ich gelesen, geschaut habe, gemeinhin über den grünen Klee gelobt. Das wäre eine unfassbare Verbesserung und sehr, sehr viel besser. Das kann ich mir auch vorstellen.
Ja.
Und das ist halt so das große Ding. Abseits dessen, RAM ist ein bisschen schneller und wir haben doppelt so viel Speicher in den beiden Konfigurationen verbaut, ne? Also
Genau, es gibt es das,
512.
ja, das große Modell hat jetzt 1 TB
Genau, und
und
das
ja.
mittlere hat nicht mehr 256, sondern 512 GB SSD-Speicherplatz. Die Akkulaufzeit ist besser geworden, zum einen halt wegen des OLED-Panels, größerer Akku. Und wir haben bei der APU einen Wechsel von 7 Nanometer auf 6 Nanometer TSMC, also einen kleinen Shrink, was natürlich Energie einspart. Ja,
Aber es ist von der Konfiguration der gleiche Chip. Also es gibt nicht mehr
Genau.
CPU-Kerne, nicht mehr GPU-Cluster.
Wir haben weiterhin diesen AMD Ryzen, diese APU von Goch, beziehungsweise jetzt ist es nicht mehr Aerith, sondern Sephiroth in der mit Codenamen. Aber weiterhin handelt es sich um Zen 2 mit RDNA 2, 4 Kerne, 8 Threads und 8 Compute Units. Und auch bei den Taktraten hat sich da nichts getan. Dadurch, dass das Ganze aber ein bisschen weniger Energie verbraucht und man einen größeren Lüfter verbaut hat, ist es auch leiser geworden. Und das waren, glaube ich, so die größten drei Kritikpunkte, die Leute an diesem Steam Deck hatten. Das Display könnte ein bisschen besser sein, es könnte ein bisschen leiser sein und wenn es länger durchhalten würde, wäre auch nett. Das hat Wolf jetzt alles adressiert und so wie sich das in den Kommentaren liest, kommt das Teil auch gut an, beziehungsweise in Testberichten. Interessant ist dann auch, dass die älteren Steam Decks, die werden eingestellt, also die 64 und die alte 512 GB-Variante sind derzeit im Abverkauf
Also
günstiger
das
zu haben.
kleinste bisherige und das größte bisherige Modell, ja.
Genau. Und das mittlere bisherige Modell wird jetzt zum kleinsten bisherigen Modell und wechselt auch auf den Preispunkt des kleinsten bisherigen Modells. Und dann gibt es also jetzt 256 GB SSD statt 64 GB eMMC.
Das mittlere neue Modell, das ist jetzt das 512 GB OLED-Modell. Das kostet 20 € mehr als der Vorgänger. Und das größte Modell mit 1 TB statt 512 GB und den weiteren Neuerungen kostet genauso viel wie das bisherige Topmodell.
Die einzige Streitfrage, die es jetzt halt die ganze Zeit gab in den Kommentaren, was ich so gesehen habe, war zum einen halt die Auflösung. Man wünscht sich mancherorts Full HD. Und was kritisiert wurde, ja, es ist ja bei der CPU, bei der APU, bei der GPU, da ist ja nichts großartig besser geworden. Also wir haben wohl, was die Testberichte sagen, je nach Spiel, je nachdem, was man macht, so 5 bis maximal so 8% mehr Leistung gibt es durch den schnelleren Arbeitsspeicher. Die Frage, die Wolf dann ja auch im Nachhinein beantwortet hat, warum sie da nichts getan haben beim SoC, weil es nichts gibt, was sie hätten tun können. Es gibt einfach keine APU, die für dieses Gerät in Frage gekommen wäre, mit einem Leistungspunkt von 12 bis 15 Watt, die dann ein besseres Ergebnis geliefert hätte.
Ja, ich meine, ich habe mir Anfang des Jahres auch auf Notebook-Basis Phoenix angesehen, also die Zen 4 RDNA 3 APU, und wir erinnern uns, das haben wir hier auch im CB-Funk besprochen, das Ergebnis bezogen auf die Grafikleistung war ja mit, ich jetzt lass mich lügen, aber ich glaube unterm Strich keine 10% oder knapp 10% halt extrem gering. Also wenn, aber das sitzt allein durch schnelleren RAM, der ja bei so einer APU auch für die GPU-Performance dann doch einen größeren
Als
Einfluss hat hinbekommen
Grafikspeicher,
hat. Ja, dann, ja, gut, hätten sie vielleicht nochmal 10%. Mehr CUs gibt's halt nicht umsonst. Auch nicht mit Phoenix.
der Sprung RDNA 2, RDNA 3 ist halt sehr klein, was die Leistung angeht. Auch nicht unbedingt starke Effizienzverbesserungen. Und dann gibt es das Ganze halt nur mit einer neuen Zen-Plattform auch. Und natürlich hätte man da dann auch mehr Kerne machen können beispielsweise, aber jede Energie, die man da dann halt in die CPU steckt, fehlt bei der GPU, sodass das im Endeffekt eine Verschlimmbesserung der Leistung wäre, wenn man halt wirklich in diesem engen Korsett von 15 Watt bleibt. Und viele betreiben ihr Steam Deck auch nur mit 12 Watt oder sogar nur 10 Watt, also die APU, und damit es leiser ist, damit es länger durchhält. In dem Bereich dann halt wirklich noch Verbesserungen anzustreben, da gibt es eine x86-Lösung, die Wolf jetzt hätte wählen können, wo es besser aussieht, wirklich.
Glaubst du, dass es aber trotzdem vielleicht jetzt dann auch ein, ja, willkommener, also ich sag jetzt außen, willkommenes Argument ist, was Valve gezogen hat, weil sie sich letztendlich auch nicht dafür entschieden hätten, nach wenigen Jahren das Steam Deck schon in eine neue Generation zu führen? Ich meine, da tun sich die Konsolenhersteller ja traditionell auch sehr schwer, und warten doch eine längere Zeit ab. Stichwort Spieleentwicklung. Ich meine, nun werden Spiele nicht explizit für Steam Deck entwickelt, aber wir haben ja immer mehr Spiele, die Steam Deck Presets haben und wo man weiß, es läuft halt auf dem Steam Deck so oder so. Ja, gut, jetzt könnte man sagen, dann läuft es halt auf dem neuen, was schneller ist, besser, wunderbar. Aber du hast dann halt gleich nicht mehr diese eine Plattform und irgendwann muss der Schritt kommen, aber es wäre jetzt vielleicht auch Valve zu früh gewesen.
Das war auch ein Argument, was ich teilweise gelesen habe in den Kommentaren, von wegen, wenn sie jetzt ein neues Steam Deck bringen würden auf einem neuen Leistungsniveau, dann wäre das die Referenz. Dafür würde optimiert, in Anführungszeichen, und das alte Gerät würde hinten runterfallen. Inwiefern die Gefahr wirklich besteht, weil Entwickler aktiv hingehen und für dieses Steam Deck optimieren, das ist halt die andere Frage. Es wird bestimmt auch irgendwie reingespielt haben. Also Wolf wird sich da Gedanken machen, bin ich mir sicher. Ob das jetzt ausschlaggebend war, können wir nicht wissen. Was sie ja gesagt haben, ist, dass man in 2 bis 3 Jahren mit einer wirklich neuen Generation
Ja Steam gut,
Deck
aber das
rechnen
wäre
kann.
ja auch das, was wir von Konsolen dann eher
Genau, dann hätten
kennen,
wir so einen
ne?
klassischen 4-Jahres-Zyklus, bis es dann ein Update gibt.
Ja.
Oder sind ja nicht mal 4. Also in 2 Jahren hätten wir erst 3, oder? Also so alt ist das Steam Deck ja noch gar nicht. 3,5.
Ja, das wussten wir ja letzte Woche, glaube ich, schon nicht genau, wann das erschienen ist, aber inzwischen sind wir schlauer. Angekündigt war das ursprünglich für Dezember 21, aber dann gab es ja da Corona-bezogene
Genau, es hat ein bisschen länger
Lieferengpässe
gedauert, ne?
und kam dann im Februar 22, also vor 1,5 Jahren auf den Markt und wäre dann eben in 2 Jahren dann 3,5 Jahre alt.
Ah
Ja,
ja.
also immer noch relativ zügig,
Ja,
das
so
Upgrade.
wie so ein Mid-Cycle-Konsolen-Refresh dann in dem Zyklus ungefähr. Ist halt die Frage, was sie dann machen abseits der Leistung, ob sie sich dann vielleicht um ein Full-HD-Display kümmern.
Dann ist die Leistung aber schnell auch wieder dahin,
Genau, und das
ne?
ist halt das Problem. Nicht nur, dass dann halt die FPS sinken, sondern auch die Leistungsaufnahme steigt natürlich zum einen durch das Panel selber, zum anderen, weil man halt mehr Leistung dafür braucht. Jetzt haben sie sich dafür entschieden, eher die 90 Hertz zu bieten, statt die 60 Hertz. Gut, man kann ja das eine oder das andere machen. Inwiefern dann auf 7, 7,4 Zoll Full HD nötig sind, wenn sie vielleicht vom Display her größer gehen, vielleicht wieder eher, ich weiß es nicht. Da hat sich auch eine ordentliche Debatte in den Kommentaren ergeben, ob das jetzt angebracht ist oder nicht, weil ja auch konkurrierende Handhelds von anderen Herstellern, also dieses
Ja.
Ioneo Next Ding oder wie auch immer es heißt, das hat ein Full HD Display und da haben sich ein paar Verfechter dieses Modells doch sehr lautstark dafür eingesetzt, dass Wolf da bitte doch mal ja, auf die Höhe der
Ja.
Zeit kommen soll.
Aber nicht dieses Mal.
Ja.
Ja. Und wer ist trotzdem als überzeugende, naja, Aufrüstoption? Ja, gut, das Display ist schon eine ganz andere Liga, aber.
Auf jeden Fall.
Ja, gut, wer sich das überlegen möchte oder schon überlegt hat oder jetzt einsteigen will ins Steam Deck, auch wenn er dann wieder die alten höheren Preise zahlen muss für die neuen Varianten, der kann das ab dem 16. November tun. Da soll es, glaube ich, weltweit verfügbar werden. Und mal wieder heute, Fabian, die Info probieren wir mal einzustreuen, ist Mittwoch, der 15. zur Mittagszeit. Was wir deutlich eher erleben dürfen, sollten, können, ist ein Update bei Nvidia.
Als ein Steam Deck 2, ne? Nicht
Genau,
als die
als ein richtiges, ja, genau. Also
OLED-Variante.
insofern wenn wir bei kleineren Updates bleiben, dann ist Valve jetzt Nvidia zuvorgekommen, könnte man das so sagen. Da gibt's ja, es rumort ja schon länger. Und ja, wenn man so auf die Konkurrenzsituation am Markt guckt, gibt es da vielleicht nicht unbedingt einen Anlass für Nvidia was zu tun,
Ja, es kommt auf die
aber
Karte an. Es kommt wirklich
ja.
drauf an. Also wir haben natürlich ganz oben wirklich gar keinen Anreiz, irgendwas zu machen. Also die
Ja.
4090, die droht nach wie vor über allem anderen. Und da deutet sich auch keine neue Variante an. Ganz im Gegenteil, da wird ja aktuell die bereits vorhandene Variante teurer. Wird von der
Ja.
Verfügbarkeit her etwas knapper, bewegt sich wieder Richtung 2.000 €. Insofern, also da kommt nichts. Da hat Nvidia auch gar keinen Zugzwang mit Blick auf das, was AMD derzeit mit Radeon zu bieten hat.
Ja, und noch schneller, genau, sie brauchen nichts Schnelleres und irgendwas mit AD 102 darunter zu machen, dann ist ja die Upselling-Story eigentlich nur, und warum sollen sie den Chip weiter runtercutten? Es sieht ja seit letztem Jahr nicht danach aus, dass sie unfassbar viele sehr defekte AD 102 rumliegen haben, sondern dass sie
Na, die defekten AD 102, die gehen ja
sind
schon
ja
in die
die 40,
4090.
ja, aber nicht, keine Chips, die halt noch mehr Probleme aufweisen. Also ja, es gibt, da gibt es nichts, was irgendwie weg muss und dann werden sie den nicht weiter beschneiden, weil der wird verkauft wie warme Semmeln, professionell
Ja.
wie in der 40-90 Punkt.
Aber wir haben ja die Situation mit der 4080, dass die overall im Raster-Rating so ein bisschen hinter der 7900 XTX liegt, zu so 5%. dass sich die 4070 Ti sehr schwer tut gegen die XT oder die gegen oder gegen die GRE, von wegen, sie hat einfach zu wenig Speicher in dieser Leistungsklasse. Und ja, dann weiter unten noch, wo es jetzt gar keine neue Grafikkarte geben wird, aber trotzdem eine Entwicklung, auf die wir gleich eingehen, die Radeon RX 7700 XT ist natürlich das attraktivere Angebot als die 4060 Ti 16 GB.
Ja, wobei, Nvidia sieht das natürlich anders. Die 40er-Klasse hat Frame Generation, kann also per se in den unterstützten Spielen schon mal wesentlich mehr FPS liefern als alles andere, ist natürlich deutlich schneller in Raytracing und DLSS. Gut, da haben wir letzte Woche drüber gesprochen, als es auch um Talos Principle ging, oder vorletzte Woche, das ist, glaube ich, schon wieder zwei Wochen her, ist halt FSR aktuell mal wieder doch in vielen Spielen deutlich überlegen.
Stimme ich dir bei allem zu, aber ja. bei diesem Vergleich, also wenn wir wirklich über die 4060 Ti 16 GB sprechen,
ja.
hilft das beim Preis alles nichts.
Ja,
naja, und in dieser Hinsicht könnte sich jetzt im Januar Bewegung einstellen oder im Verlaufe des Jahresanfangs, vielleicht auch noch bis Februar, weil wir ja vermutlich einen super Refresh bekommen, was wir jetzt bisher das einzige und erste Mal bei Turing gesehen haben.
Also RTX 2000 Serie.
Ja. Genau, dass wir halt nach gut einem Jahr, eineinhalb Jahren nach den ersten Karten dann einen super Refresh bekommen haben mit Neuauflagen einiger Karten. Damals war es auch die 60, die 70 und die 80.
Ja.
Ja, und so in etwa wird es heute auch sein, nur dass die 60 halt 70 heißt. Ja. Da sind wir wieder bei diesem schönen Thema. Und da rumorten jetzt lange schon Gerüchte und zu den Spezifikationen. Und das hat sich inzwischen relativ gefestigt. Insofern, als dass mehrere Leaker unabhängig voneinander dieselben Behauptungen aufstellen. Und diese Spezifikationen von Nvidia oder die Eckdaten zumindest von Nvidia inzwischen wohl auch an die Boardpartner weitergegeben werden, damit die sich auf die Grafikkarten, auf die ihre Custom Designs vorbereiten können. Insofern dachte ich, es ist mal Zeit, das in eine Tabelle zu gießen, die alle bisherigen RTX 4000 Grafikkarten, GeForce RTX 4000 Grafikkarten und ja, die drei neuen Supermodelle beinhaltet. Gehen wir mal kurz von oben nach unten. Wir haben die RTX 4080 Super, die macht den kleinsten Sprung, denn die RTX 4080 setzt beinahe schon auf den Vollausbau des AD103 mit 76 Streaming-Multiprozessoren. Daraus werden jetzt 80, das ist dann der Vollausbau, also 4 mehr. Entsprechend wäre der Performance-Uplift ja, so ungefähr 5%. Hört sich so an, warum macht man sowas? Aber im Endeffekt ist das genau der Uplift, den wir auch schon bei der 2080 Super ja, gesehen das war haben. Auch
relativ klein. Ja.
Insofern wird man da halt einfach darauf setzen, dass der Yield inzwischen so gut ist beim AD103, dass man auch den Vollausbau in ein Client-Produkt reinsetzen kann. Wir gehen nicht auf den AD102, hatten wir eben schon angerissen, denn das Teil so hart runter zu deaktivieren, das lohnt sich für Nvidia einfach nicht.
Also sagt die Gerüchteküche und das ist auch der
ja. Ja, also würde in dem Fall jetzt ich auch einfach mal vermuten, dass sich das nicht lohnt, denn den AD102 kriegen sie ja wie gesagt los. Wir haben ohnehin die Situation, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis, das ja schon immer die 4080 vorne gesehen hat mit Blick auf die FPS, dass er aber nochmal ein bisschen auseinander geht, weil die 4080 relativ preisstabil bleibt und die 4090 ja. noch teurer wird. Das heißt, wir haben da ohnehin vermutlich einfach Vorteile für den AD103, die Nvidia dann in dieser Hinsicht auch mitnehmen möchte. Den können sie einfach günstiger produzieren und an den Mann kriegen. Oder wollen sie günstiger produzieren und an den Mann kriegen können, ist ja immer eine ganz andere Frage bei dieser Sache. Ja, insofern halt 5% mehr, sofern Nvidia irgendwie gewährleisten kann, dass diese Streaming-Multiprozessoren, die dazukommen, dass die ausgelastet werden können.
Ja.
Beim Speicherinterface können sie nichts machen. Das bleibt zwar 256 Bit, weil der AD103 nicht mehr hergibt. Daher bleiben es auch 16 GB. Das waren zwischenzeitlich mal 20 gemutmaßt. Das hätte aber den AD102 bedingt. Deswegen.
Genau, das war ja durchaus, ich weiß nicht, ob mehr Wunschdenken oder es wirklich mal rumorte irgendwo in Industriekreisen. lange Zeit die Annahme, dass sowas vielleicht dann kommen könnte. Nachdem
ja, vielleicht auch 4080 Ti oder so, aber
ich glaube, alle drei kolportierten neuen Karten bringen ja nicht ein Byte mehr Speicher mit sich.
Die 4070 Ti Super, die steigt von, 12 auf 16 Gigabyte.
Ich habe mich in deiner Tabelle verlaufen.
Ja. Genau, da sind wir auch schon bei der nächsten Grafikkarte. Also bei der 4080, wie gesagt, Speicher wird vielleicht schneller. Vom Durchsatz wissen wir aber nicht. Und genau das Gleiche gilt auch für die 4070 Ti Super. Wobei es bei der gar nicht so unbedingt nötig ist, dass dann der Speicher selber schneller wird, weil das Interface ja aufgebohrt wird von 192 auf 256 Bit. Das heißt, wir kriegen nicht nur endlich in diesem Preissegment bei Nvidia 16 GB Speicher, was ja dringend nötig ist, bei einer Grafikkarte, die so teuer ist, die sich gegen 7900 XT stellen muss und die für UHD geeignet ist von der Leistung her, sondern wir kriegen auch entsprechend die höhere Bandbreite über die zusätzlichen Controller. Also räumt Nvidia da, denke ich, den größten Kritikpunkt dieser Grafikkarte aus, und außerdem gehen wir von, voraussichtlich gehen wir dann von 60 auf 66 SMs, erhalten also nochmal 10% mehr Leistung. Weil wir ja außerdem bei der häufigen Speicher-Bottleneck hatten, ist es auch denkbar, dass wir nicht nur 10%, sondern vielleicht 15% zulegen, je nachdem, wie die Taktraten aussehen. Aber das ist noch nicht entschieden und das wird man dann sehen müssen.
Okay, aber das muss ich ja blind auf beiden Ohren und Augen gewesen sein, Fabian. Ich hatte das. Zum Glück machen wir diesen Podcast hier einmal die Woche.
Fantastisch.
Sonst würde ich ja hinterm Mond leben.
So. Die 4070 Super, also nochmal eine Karte drunter, ne? Ohnehin seltsam, da hat man eine 4070 Ti, die zu einer 4070 Ti Super wird. Wir haben eine 4070, die zu einer 4070 Super wird. Also die 4070, das ist dieses Jahr, das ist diese Generation echt Nvidias Liebling.
Ja, wenn es denn dann aber auch so kommt. Ne?
Also wenn es dann so kommt.
Ja.
Und bei der gibt es leider nicht mehr Speicher. Das wurde sich von vielen gewünscht, verständlicherweise, dass es auch da dann 16 GB gibt. Aber so wie es aussieht, bleibt es da bei 12. Es gibt aber ordentlich mehr Leistung, weil man von 46 auf 56 SMs geht. Und das könnte, sofern der Speicher mitkommt, sofern man da bei Nvidia schnelleren GDDR6X verbaut, was möglich ist, weil das nur der 21er ist, der da zum Einsatz kommt, könnte man dann einen Boost von fast bis zu 20% sehen. Das heißt, man würde die 4070 Super quasi fast auf Augenhöhe zur 4070 Ti positionieren, was die Leistung angeht, was den Speicher angeht, dann ja offenkundig auch. Mhm. Und dann stellt sich natürlich insbesondere bei dieser, aber eigentlich natürlich bei allen, die Frage, okay, was soll denn der Spaß kosten?
Gibt es da Gerüchte?
Da gibt es Gerüchte, wobei man dabei ja noch mehr als bei allem anderen vorwegstellen muss, dass die Vergangenheit gezeigt hat, dass Nvidia das auch gerne mal noch kurz vor Start anpasst und umwirft und vielleicht sogar den Namen ändert, wie wir das ja eben bei der 4070 Ti gesehen haben.
Die eine 4080 12 Gig sein sollte.
Ja. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es davor mal irgendwann eine 4070 sein sollte, bis Nvidia gesehen hat, was mit RDNA 3 Sache ist. Mhm. Aber naja, hier wird jetzt tatsächlich gemutmaßt, dass die 4080 Super entweder den UVP der 4080 beibehalten soll. Das sind derzeit 1.329 Euro.
Ja.
Oder aber sie sogar bis zu 200 US-Dollar, also ungefähr auch 200 Euro günstiger werden soll. Da würde ich ein großes Fragezeichen hintersetzen. Es ist immer noch Nvidia, worüber wir hier sprechen.
Ja, also weil du auch gesagt hast, kurzfristig, der Preis ist wirklich, was gerade in dem Marktsegment die beide großen Konkurrenten, also sowohl Nvidia als auch AMD, wirklich bis zur letzten Sekunde probieren, unter Verschluss zu halten. Und das gilt auf jeden Fall der Presse gegenüber. Also da gibt's dann, das höchste der Gefühle ist dann irgendwann mal der US-Dollar-UVP. Der Europreis kommt meistens erst am Tag der Veröffentlichung. Der ist meistens jetzt nicht so eine Überraschung, es sei denn, es gibt gerade große Veränderungen zwischen Euro und US-Dollar. Dann ist immer die Frage, nimmt's der Hersteller noch mit, die letzten Entwicklungen, oder in die andere Richtung eben nicht? Und ich glaube aber, das ist auch etwas, was auch in Industriekreisen wirklich probiert wird, so lange wie möglich hinterm Berg zu halten, weil ja, es entscheidet natürlich auch über den Erfolg dieses Produkts und wenn es erstmal nur der erste Auftakt ist und ja, das Produkt, beide haben so viel Produkte am Markt, die sich über Leistung, aber auch den Preis irgendwo positionieren, da will sich keiner bis zur letzten Sekunde in die Karten gucken lassen. Also deswegen da Gerüchte, ja, Nvidia wird es schon wissen, denke ich mal, oder wird zwei verschiedene Pläne für beide Karten in der Schublade haben oder für alle oder drei Karten. Mehr. Aber ich glaube nicht, dass da schon was offiziell wirklich kommuniziert wurde.
So, 4070 Ti, da ist zumindest die Rede ja auch wieder vom Beibehalt des bisherigen UVP. Das heißt, 4070 Ti super wird genauso teuer wie die 4070 Ti. Und das würde in diesen beiden Fällen ja dafür sorgen, dass sowohl die RTX 4080 als auch die RTX 4070 Ti von der jeweiligen Super-Variante verdrängt werden. Denn wenn sie zum gleichen Preis erscheinen sollen, dann gehen die bisherigen Karten in den Abverkauf. Zumindest wäre das jetzt meine Mutmaßung. Etwas anders sieht es bei der RTX 4070 Super aus, denn die soll tatsächlich...
Fabian...
Ja, man weiß es wie gesagt nicht, aber da, worauf ich gar nicht hinaus will, ist, dass sie günstiger werden soll, das sagt man auch, aber sie soll zumindest zum Preis der RTX 4070 erscheinen. Und das würde bei der RTX 4070 die Frage aufstellen, ob man sie dann auch fallen lässt. Was ich aber für sehr unwahrscheinlich halte, weil wir dann eine Lücke von 50% zwischen 4060 Ti und 4070 Super haben. 4060 Ti, wir erinnern uns, ist nicht so unbedingt der Bringer, weil entweder zu wenig Speicher oder zu teuer. Und da sagen die Gerüchte dann tatsächlich, dass die RTX 4070 ohne Super günstiger werden soll. Ja. Dass die im Grunde genommen die RTX 4060 Ti 16 GB so ein bisschen ablösen soll.
Die es ja eigentlich eh nie so richtig geben sollte und auch nicht so wirklich gegeben hat.
Die einfach nur existiert, damit Nvidia sagen kann, hey, wir haben ein 16 GB Modell, wir haben ein Modell mit genug Speicher in dieser Preisklasse. Wenn ihr zu wenig habt mit eurer GeForce, dann ist es einfach nur eure Schuld, weil ihr nicht genug Geld ausgegeben habt. Und wenn diese Karte dann eventuell durch die RTX 4070 ohne Super ersetzt würde, dann wäre das, denke ich, vielleicht sogar die interessanteste neue Karte, die neue Entwicklung, neben der 4070 Ti mit 16 GB statt 12, wenn es denn so alles so kommt, wie es da geschrieben steht. Aber dadurch, dass das ja, wie gesagt, inzwischen von so vielen Leuten unabhängig voneinander behauptet wird, wir gehen schon davon aus, dass da was dran ist.
Denn ja, an den technischen Eckdaten auf jeden Fall, wie gesagt, preislich. Ja, und das Ganze soll über die Bühne gehen, im wahrsten Sinne des Wortes, zur CES Anfang Januar. Die ist dieses Jahr nicht direkt in der Neujahrswoche, sondern eine Woche danach, also in der zweiten Januarwoche.
Genau, der erste. Am 8. Januar hält Nvidia einen Tag vor CES-Beginn eine Keynote.
Und da werden wir auch wieder vor Ort sein. Mal schauen, ob es am Ende wirklich drei Grafikkarten sind und ob sie am Ende auch super heißen. Wobei bei der 4070 Ti bleibt einem ja grundsätzlich nicht viel anderes übrig, als noch irgendwas ranzuhängen, um sie auf die nächste Stufe zu heben.
Da wurde ja auch schon so ein Schema oder so eine Designvorgabe für den Karton der 4070 Ti Super wurde ja schon geleakt, wo man das tatsächlich so sieht, wie es dann auf den Karton der Grafikkarte gedruckt werden soll. Ich finde das immer noch sehr lustig, dass wir tatsächlich dann eine Ti Super bekommen.
Wenn ja. Aber na gut, am Ende zählt nicht, wie sie heißt, sondern was sie leistet, zu welchem Preis. Fabian, jetzt haben wir uns über ungelegte Eier, die Steam Decks, die sind ja gelegt. Gut,
die sind dann morgen sie gelegt.
Morgen kaufen. Die Nvidia-Grafikkarten werfen lange, lange Schatten voraus. Volker und ich haben uns im Nachgang des 14. Gen Core Tests, wo schon 14 CPUs in einem neuen, hoffentlich noch zwei Tage halbwegs nutzbaren Spiele-Benchmark-Parcours enthalten waren, dran gemacht und gesagt, gut, bevor jetzt Updates alles einreißen oder Sicherheitspatches per BIOS, per Windows, per weiß der Geier was, werfen wir nochmal ein paar mehr CPUs da in die Runde. Ich habe mir noch ein paar ältere Ryzen auf ARM 4 angesehen und Volker hat sich noch den LGA 1151 in V2 geschnappt und Comet Lake, also 10. Generation Core und Raptor Lake, 11. Generation Core angeguckt. Da ist die Woche ein Artikel zu online gegangen, der wird auch jetzt die nächsten Tage noch in die CPU-Rangliste oder unsere CPU-Kaufberatung einfließen, wo es ja zuletzt, was die Gaming-Leistung anbelangt, wirklich ein man kann schon sagen, Flickschusterwerk sondergleichen gegeben hat. Und was wir da auch übernehmen, ist etwas, was wir jetzt mal ausprobiert haben. Ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Oder war es immer nur in internen Runden? Dass wir gesagt haben, wir können halt nicht immer alles wieder neu testen. Unser Anspruch ist schon, wenn wir so ein Ranking präsentieren, dass wir sagen, das ist aber alles wirklich vergleichbar und das ist so. Dann kann man halt nicht 50 CPUs immer wieder mitschleppen, weil sich durch die Spielepatcherei Windows-Updates, die halt auch nicht unumgänglich sind oder teilweise ja auch nicht umgangen werden sollten, weil dann neue Technologien Einzug halten und so weiter und so fort. Oder aber durch Sicherheits-Updates, die mit neuen BIOS-Dateien kommen oder wiederum mit Windows-Updates sich eine ganze Menge ändert. Und das ist, wir haben jetzt Prozessoren bis hinauf zu den aktuellen Top-Modellen, aber auch runter bis zu einem, bei Ryzen ist es 2700X und bei Intel ist es der 10400F uns angesehen. Und was wir in dem Zusammenhang auch wirklich wieder festgestellt haben, ich glaube, wir haben ja, was die Anwendungsleistung schon von gesprochen gehabt, neulich bei der 14. Gen Core, das ist ja die 14. Gen in diesem Herbst mit neuem BIOS so schnell waren Anwendungen wie die 13. Gen vor einem Jahr mit dem damals geltenden BIOS und Windows Update Stand und ich die dann ja nochmal neu getestet habe und man gesehen hat, naja, die alten sind halt langsamer geworden, weil es gab da halt nochmal Meltdown. Ich glaube, Spectre Mitigations waren in dem Fall ja dann nochmal irgendwann, weil das immer noch nicht ganz geschlossen war. Und Volker hatte auch dann bei den Gaming-Benchmarks jetzt eine Situation, dass er eine 11. Generation Core-CPU, ich glaube den 11600K, im ersten Durchgang oder in den ersten Tests auf Niveau des 12600K hatte. Aber das war noch so ein Run, wo läuft die Kiste nach dem Motto und da fehlte noch ein BIOS-Update auf dieser Plattform. Und nachdem das durch war, obwohl die Windows-Sicherheitsmechanismen, das war schon alles an und alles vergleichbar, da haben wir ja wirklich penibel drauf geachtet, dann stellte sich wieder der zu erwartende Abstand von, lass mich lügen, 10%, 15%, 20% ein. Und das ist halt schon Wahnsinn zu beobachten, wie gerade ältere CPU-Generationen nicht nur in Anwendungen teilweise, kommt immer auch drauf an, was es für Anwendungen sind, aber halt auch hier und da in dem einen oder anderen Spiel stärker darunter leiden, in Anführungsstrichen, dass halt mehr von diesen Sicherheitslücken, die letzten Jahre offenbar geworden sind, halt nicht in Hardware angegangen wurden, sondern halt ganz hart in Software, sei es Microcode in der CPU selber oder halt in Windows, umschifft werden müssen. Da halten wir jetzt unsere Hände ins Feuer dafür, dass das jetzt in unserem aktuellen Ranking alles passt. Und trotzdem wollten wir dieses Mal dann denjenigen, die sagen, ach, meine CPU ist nicht dabei, ich habe doch einen 9900K oder einen 5600X und warum sind die nicht dabei, haben wir am Ende des Artikels dann noch ein älteres Ranking mal eingebunden, wo auch schon die Sicherheitsmechanismen zumindest in Windows dieselben Einstellungen gesehen haben, also Stichwort immer diese Kernisolierung und Speicherintegrität, aber natürlich damals noch mit älteren Treibern und mit anderen Spielen und mit älteren BIOS-Versionen. Und da haben wir dann immer darauf hingewiesen, dass das deswegen nicht für bare Münze zu nehmen ist. Aber man kann sich da trotzdem ganz gut zurückhangeln in der Historie. Und selbst wer wissen will, wie so ein 7600K im Vergleich zu heute steht, da gibt es ja noch ein ganz altes Ranking. Aber da haben wir dann auch mit Blick auf dieses Ranking darauf hingewiesen, dass da natürlich inzwischen dann auch was stattgefunden hat bei den Spielen, ja. Nämlich dieser Kernskalierungssprung, den wir dann auch mit den neuen Konsolen dann letztendlich irgendwann mal wirklich erlebt haben, dass man nicht mehr mit 4 Kernen überall gleich gut spielen kann. Geht auch immer noch teilweise, aber in vielen Titeln fallen die halt heutzutage viel weiter zurück, so ein 7600K, als es dann damals der Fall gewesen ist. So, jetzt habe ich hier lange geredet, jetzt darfst du mal wieder fahren.
Über so viele CPUs und Plattformen hinweg ist es halt auch einfach extrem schwierig, einen Vergleich zu bieten, der ja wirklich dann einfach eine Zeitpunktmessung sein muss, wenn er empirisch sein will. Und das dann zu machen, auch wieder mit so vielen Spielen, wo die meisten Spiele das dann ja wieder nicht wollen, dass man sie weiter testet, sobald eine neue CPU installiert ist, beziehungsweise die vierte oder fünfte neue CPU installiert ist.
Ja, der vierte Wechsel.
Dann muss man wieder warten und dann kommen irgendwelche Updates dazwischen, dann kannst du die ganzen Ergebnisse wieder in den Haufen werfen. Also es ist wirklich einfach nur extrem.
Ja, und wir machen ja viele Dinge, wo man wenn wir da mal aus einer rein ökonomischen Brille drauf gucken würden, die würden wir lassen. Aber ich sag ja immer, das ist aber für einen Charakter, ne? Also wir schreiben ja nicht für für den Controller, sondern für den Leser, der Computerbase mögen soll. Und da muss man dann aber auch genau irgendwann sagen, es ist, das ist jetzt in diesem Fall mal ein neuer Ansatz zu sagen, wir haben jetzt 26 CPUs, auch ältere über 3 Generationen hinweg, 4 Generationen sogar teilweise. Und hier ist eine Möglichkeit, da weitere Schlüsse auf noch ältere CPUs zu ziehen. Aber sei dir dessen bewusst, es gibt die und die Fallstricke und die haben die und die Auswirkungen. Und ja, kam gut an, muss ich sagen. Kam gut an. Und wir haben das jetzt auch schon in der aktuellen GPU-Rangliste genauso übernommen und da auch mal das vorletzte Ranking eingebaut, was ja teilweise auch die gleichen Abstände noch zeigt, wenn man gleiche CPUs im alten und im neuen Ranking betrachtet. Teilweise auch nicht, Thema Speicher, was auch heute da wieder, ja, bei CPUs sind es die Kerne, die dann irgendwann doch mal einen Unterschied gemacht haben. Und bei Grafikkarten sind es halt 6 GB Speicher, die im aktuellen Parcours sich eben nicht mehr so positionieren würden, wie in dem von vor 2 Jahren noch gerade so irgendwie mal.
Ja, wobei es da dann natürlich vielleicht auch einfach die Tatsache ist, dass wir immer mit Max-Settings testen und bei den CPUs ist es jetzt halt auch so, dass wir mit 720p testen. Also die Debatte hatten wir dann ja das letzte Mal schon.
Genau, da kommt jetzt, wir haben aber, als wir diese ganze Diskussion über 720p-Benchmarks hatten, und die kam ja jetzt auch wieder auf in dem aktuellen reinen CPU-Gaming-Benchmark-Artikel, da haben wir schon zitiert aus einem Artikel, der ja demnächst irgendwann mal erscheint, der ist jetzt immer noch nicht erschienen, weil es ist halt, es sind so viele Datenpunkte und nur sie in Diagramme zu schmeißen, bringt nichts. Ich und Volker und ich, also der Esel und Volker, wir haben bisher halt noch nicht die Zeit gefunden, da nochmal, sag ich mal, in die Aufbereitung der Ergebnisse zu gehen, dass man den Wald vor lauter Bäumen dann trotzdem sieht oder eben gerade sieht. Aber da kommt ja noch ein Artikel, wo wir in UHD, in WQHD und in Full HD auch mit schwächeren Grafikkarten, mit stärkeren und schwächeren CPUs getestet haben und den wirklich mal so einen holistischen Blick auf das Thema werfen.
Bin ich auch mal gespannt.
Ja, ansonsten bin ich total erfüllt von, also wann hatten wir das letzte Mal 26 CPUs in einem wirklich 1:1 vergleichbaren Setting getestet. Es war sehr nervig. Gerade auf der Intel-Plattform, die Noctua-Haltung, die wir da verwenden, oder ich glaube, es ist halt die Noctua-Haltung, du musst ja wirklich immer alles abschrauben, um diesen blöden Sockel aufzukriegen. Ja, da hat man dann irgendwann auch, ich habe aufgepasst, ich habe mir diesmal nicht an dem Kühler selber dann irgendwie die ganzen Hände zerkratzt, aber das ist nervtötend hoch 3. Fabian, die Meldung der letzten Woche, und du hast ja den Wochenrückblick auch geschrieben, du hattest ja wieder volles Programm fürs Wochenende, war, dass YouTube gegen Adblocker vorgeht. So, das ist auch, warum war das wieder mit Abstand Platz 1? Weil das mein Inhalt war, der auf Google ziemlich abgegangen ist. Ist dann eigentlich immer ein Garant dafür, dass so ein Thema der Woche wird.
Ja, das kommt selten vor bei uns, aber
ja, wenn
immer dann doch mal wieder. Letztes Jahr, das hatte ich dann auch im Wochenrückblick reingeschrieben, war es ja die Meldung zu TSMCs Stromverbrauch, die so durch die Decke ging, sogar noch mehr.
Genau, das Jahr davor, dieser Server von Microsoft, wo sie geguckt haben, ob
Project Natick, wir hatten auch diese Kaufland-Einkaufswagen.
Das war, glaube ich, davor. Und dann davor war dieser Server im Ozean, ob das nicht für die Kühlung eigentlich die beste Idee wäre. Ja, aber wir wollen jetzt gerade gar nicht groß auf das Thema als solches einsteigen, nur ich fand, man hätte jetzt ja daraus, auch der Computerbase-Leser hätte daraus schließen können, dass bei unter Computerbase-Lesern infolge dieses aggressiven Vorgangs gegen Adblocker, was ja dazu geführt haben soll, dass unfassbare viele Menschen ihre Adblocker deinstallieren, dazu führt, dass wir nicht mehr auf dem Desktop 65% Adblock-Rate haben und overall so 55%. Und wir haben gerade nochmal beide zusammen auf den von uns erhobenen Verlauf geguckt. Da hat sich jetzt nichts geändert.
Die üblichen Schwankungen, aber ich habe auch echt gehört, nicht damit gerechnet, dass sich da was ändert.
Ja, Beifang, ich hätte mir mehr erwartet, aber ja, deswegen wollte ich eigentlich diese Meldung und dass sie so abging und dass man vielleicht denken könnte, dass wir uns jetzt nie wieder dazu äußern müssten, weil jetzt hat ja sowieso auch auf Computerbase keiner mehr einen Adblocker an oder unterstützt uns mit Pro. Dem ist nicht so und ja, auch Fabian und ich, jetzt sage ich es richtig rum, freuen uns immer wieder über jeden, der sagt, nee, Werbung, ich möchte es einfach nicht, aber ich unterstütze euch mit Pro, kann mir da ja auch aussuchen, in welchem Format quasi, also mit welcher Laufzeit und wie viel es kosten soll, und verlängern tut es sich ja auch nicht, denn es ist kein Abo-Modell. oder sich das einfach mal antut bei uns in Sachen Werbung und sagt, ja, okay, komm, ich sehe schon, dass die es anders machen als viele, viele andere Seiten. Es gibt nichts über die Seite gelegt. Es gibt nicht nach jeden zwei Zeilen irgendein Werbebanner. Ja, so, das war eigentlich, ich wollte es als Mittel zum Zweck missbrauchen, diesen Inhalt, Fabian, und hab das
ja, abonniert und lasst ein Abo.
Es Daumen ist kein so. Abo, aber ja, den Podcast hier, ja, den nein, dürft ihr gerne abonnieren. Ja. Und da, Fabian, wir hatten ja neulich mal Statistiken gegeben und sei es liegt jetzt doch dann an den etwas kürzeren Tagen oder dem schlechteren Wetter oder den Themen zuletzt oder weil die Folgen wahnsinnig lang waren und das probieren wir heute eigentlich mal zu ändern und deswegen, also zumindest heute mal wieder anders zu machen. Deswegen lass uns doch gleich vorfahren. Wir hatten zuletzt dann doch 20-25% mehr Zuhörer. Das hat uns doch beide persönlich, glaube ich, auch gefreut. Kommen wir zum Community-Blog? Ich glaube, wir kommen zum Community-Blog, oder? Was sagst du?
Ja, können wir machen. Du hast eine Frage ausgesucht. Wir haben ja ein paar Fragen bekommen und eine hast du jetzt rausgepickt.
Ja, weil eine andere fiel ja auch so in so eine Special-Folge, die wir vielleicht mal machen können. Wobei der Slim Shady, also auch Eminem, hört unseren Podcast. Der hat uns eigentlich auch einen Vorschlag gemacht, mal für eine Spezialfolge. So, redet doch mal über Monitortechnologien. Also so ein bisschen Aufhänger war die Sonntagsfrage aus der letzten Woche, zu welchen TV habt ihr und was habt ihr da alles dranhängen. Redet doch mal über die Technologien. Was sind die Unterschiede zwischen IPS, VA und so weiter und so fort. Ja, haben wir uns notiert auf die Longlist. Aber dann kam auch eine ganz konkrete Frage. Ihn wird auch mal interessieren, was passiert, wenn er sich ein UWQHD-Panel kauft, also einen Bildschirm mit 21:9, 3440 mal 2, mal 1440 und darauf mit seiner 6700 XT spielen will, bei der er aber glaubt, nicht leistungstechnisch über 2560 mal 1440, also WQAD 16:9 hinausgehen zu können. Wie sieht's denn dann eigentlich aus? Ja, also konkret hat er gesagt, ist das dann in der Mitte des Monitors mit schwarzen Balken oder sieht Lara Croft aus wie Free Willy? Oder läuft das Game links oben wie ein kleines Fenster?
Und das hast du dir heute Morgen noch angeschaut?
Oder war das ohne Kost und Mühen habe ich heute Morgen ein Gaming-Notebook an einen anderen Platz geschleppt, wo ein 21:9 UWQAD-Monitor steht. Hatte kurz noch mit Wolfgang telefoniert und die Arbeitshypothese war, es kommt ganz drauf an. Und ja, die Antwort auf die Frage ist wirklich, es kommt extrem aufs Spiel drauf an. Was habe ich gemacht? Ich habe Cyberpunk mir genommen. Da gibt es keine Möglichkeit, im Spiel selber das Seitenverhältnis einzustellen. Das heißt, je nachdem, welche Auflösung ich auswähle, und wenn ich jetzt 2560x1440 auf einem 3440x1440 Monitor auswähle, dann ist das gestretched und die Personen werden alle ein bisschen korpulenter. Zweites Spiel, weil es noch aus dem CPU-Gaming-Test-Parcours, wo vielleicht auch bald mal diese Notebook-CPU noch reinwandern wird, aber da sind noch so ein paar Fragen offen, ob die wirklich so langsam ist oder da irgendwas hakt, weil das da noch drauf war, bei Ratchet & Clank, da kann man sowohl die Auflösung auswählen, als auch das Seitenverhältnis und das Spiel übernimmt das sang- und klanglos, also 2560x1440 ausgewählt und gesagt, ich möchte 21:9 spielen, also gedehnte Darstellung, ich möchte 16:9 spielen, links und rechts einen schwarzen Balken. Funktioniert auch mit anderen Auflösungen. Und das letzte Spiel war Starfield aus dem Parcours, und weil ich schon wusste, dass das ja wieder ein, ja, so ein schwierigerer Kandidat ist, das übernimmt ja immer erstmal, wenn man Vollbild spielt, zwangsläufig die Auflösung, die man in Windows ausgewählt hat. Und das Einzige, was man kann, dann ja die Renderauflösung ändern, also sie reduzieren. Oder man sagt, ich möchte eine andere Auflösung, dann muss man aber im Fenster spielen. Und ja, da ist es dann so, wenn ich also, wenn ich die Windows-Auflösung auf UWQAD stelle, dann nimmt das Spiel das auch erstmal an und ich kann dann nur runterskalieren, die Renderauflösung. Und wenn ich sage, ich mache Windows 2560, dann habe ich in Windows natürlich schon die schwarzen Balken und starte das Spiel, dann kann ich in 2560 spielen und habe dann auch im Spiel wie in Windows die schwarzen Balken. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Das kennen ja auch alle, die so einen UWQHD-Monitor oder dann sogar 32:9 haben, kennen ja das Spiel. Es gibt ja auch Kompatibilitätslisten oder Listen, die darüber informieren, wie gewisse Spiele damit umgehen. Die eine Antwort auf die Frage gibt's halt nicht, außer das hängt ganz vom Spiel drauf ab. Aber was du nie kriegen wirst, ist, glaube ich, oben links in der Ecke ein Fenster. Es sei denn, du spielst einen Fenstermodus und verschiebst es dahin.
Also auch wieder ein Flickenteppich, ne? Das ist so.
Aber das ist ja so ein, ich meine, mittlerweile kriegt der Windows auch mit Windows 10, hat da Microsoft ja auch mal ein bisschen getrommelt und ja wirklich auch was geändert, was auch dieses ganze Multimonitor-Gedöns anbelangt. Das war ja lange Jahre, wusste man immer, bei Apple funktioniert's und bei Microsoft Windows ist irgendwie Wahnsinn, aber es ist, ich glaube, das ist auch so ein Ding, da will eigentlich auch immer keiner ran, weil das ist noch Code von Windows 95 und die Spiele bauen halt teilweise drauf auf. Ja, also ich meine, kommen wir doch noch zur Sonntagsfrage. Und davor aber noch den Hinweis, Fragen, auch gerne Service-Fragen. Ja, also ich hoffe, wir haben dir geholfen, Slim Shady. Und
naja,
eine Antwort hat er bekommen. Fragen gerne an podcast@computerbase.de oder in die Kommentarthreads zu den Notizen oder im Forum per PM an Fitche mit Fitche oder Jan an mich. Sonntagsfrage. Die Idee zu der Frage habe ich, ich glaube, in dieser schon angesprochenen Donnerstagabendrunde in den Raum geworfen. Und da hast, ja, du noch gesagt,
mir eingeflößt.
Ja, und da hast du aber noch gesagt, das ist doch wieder so generisch und da machen
wir. Nee, ich habe gesagt, das Problem ist, dass das eine offene Frage ist.
Ja, eine offene Frage.
Weil ich ja nicht jedes verschiedene Produkt, das jemand gekauft haben kann, in eine Multiple-Choice-Umfrage setzen kann. Und bei offenen Fragen hat die Vergangenheit gezeigt, dass das häufiger mal überlesen wird. Und natürlich ist die Hemmschwelle, einen Kommentar zu verfassen, viel höher, als in eine Abstimmung reinzugehen und da abzustimmen.
Ja.
Aber
es haben auch weniger als sonst manchmal, also die Vorwoche war doch mit 10.000 der Wahnsinn. Und jetzt haben nur so 5.000 abgestimmt, aber ich glaube, das war mehr, als wir erwartet haben. Und in den Kommentaren ging es rund, weil du hast gefragt, bereut ihr einen Technikkauf? Falls ja, wieso? Und da kam viel zusammen. Ich erzähle dir gleich auch noch, was mein Technikfehlkauf gewesen ist. Aber vielleicht gucken wir auf die zwei Fragen, die du gestellt hast, noch einmal drauf.
Drei, aber zwei Fragen waren halt eben in der klassischen Umfrage.
Ja.
Zum einen hattest du in den letzten Jahren Hardware-Fehlkäufe, da habe ich jetzt halt bewusst auch nicht hingegangen und habe ein Limit genannt, weil ein Jahr oder zwei Jahre ist, denke ich, viel zu kurz bei sowas und dann 10 Jahre oder 5 Jahre, irgendwann wird es halt lächerlich, da kann man sich auch nicht mehr erinnern, okay, ist dieses Modell, jetzt war das jetzt 11 Jahre her oder 8 Jahre und deswegen habe ich es einfach so gehandhabt. Aber die meisten sagen, ja, es gab das. Also 20% knapp sagen sogar, sie bereuen es heute noch. 25% sagen, ja, ich habe mich eine Zeit lang geärgert, aber im Endeffekt macht es keinen Unterschied. Fast 40% sagen, von einem Fehlkauf würde ich jetzt nicht unbedingt sprechen, aber hin und wieder ist man halt im Nachhinein schlauer. Und 20% knapp sagen, nein, gar nicht. Zum Glück hatte ich keinen Hardware-Fehlkauf in den letzten Jahren. Wenn man sich anschaut, in welchen Bereichen diese Fehlkäufe, naja, vielleicht nicht vorkamen, aber zumindest bei den Teilnehmern dieser Umfrage vorkamen, das habe ich mich auch noch in einer klassischen Umfrage gefragt, dann gaben von den 4.000 Leuten, die von unseren 5.000 Leuten angegeben haben, dass es zu einem Fehlkauf kam, da gaben 26%, dass es bei einer Grafikkarte passiert, 22%, dass es bei Peripherien und Maustastatur, Mikrofon, Webcam, habe ich da alles in einen Topf geschmissen.
Ja.
Und 15% oder 16% sagen, es ist beim Smartphone passiert. Und das sind auch so die einzigen Posten, die so in etwa aus dieser Masse rausstechen. Bildschirme, TV, 14% und danach wird es alles ungefähr das gleiche vom Anteil her.
Ja, so in den Zehnern, genau. Prozessoren, Mainboards, Arbeitsspeicher, Massenspeicher, dann bei 8 ungefähr. Also ja, Fehlkäufe, könnte man, glaube ich, festhalten, gibt's fast überall. Ich habe Tablet abgestimmt und das war wirklich ganz interessant. Ich habe erst am Montagmorgen dann auch mitgemacht und habe auch meine kleine Fehlkaufgeschichte reingeschrieben. Und zwar ist es 11 Jahre her, also danke, dass du da kein Limit gesetzt hast. Und es war ein Tablet von Apple. Und zwar habe ich damals, da kam ja diese Retina-Story auf. Das erste Produkt mit Retina-Display war ja, glaube ich, das iPhone 4, was so vermarktet wurde. Und dann, oder kamen die Notebooks davor? Ich glaube, die Notebooks kamen danach. Erst wesentlich später. Nicht, ne? Es war, glaube ich, erst das iPhone und dann war irgendwie klar, es kommt dann auch endlich ein iPad mit einem super hochauflösenden Display und man hat ja gesehen auch bei den ganzen Android-Telefonen, die dann auf größere Display oder auf höher auflösende oder High-DPI-Displays gewechselt sind, dass das einfach eine ganz andere Welt ist. Und dann hat Apple das iPad 3 vorgestellt und das hatte Retina-Display, hochauflösend, 2000 noch was, war sonst was. Und ja, damals war dann auch klar, dass das Kind steht an. Natürlich braucht ein Neugeborenes kein Tablet, aber meine Frau wird dann erstmal schwangerschaftsbedingt zu Hause sein und hatte nur ein uraltes Arbeitsnotebook und dann war irgendwie, okay, dann gibt's quasi zum Mutterschutz ein iPad 3. Und das war ja, das hatte noch den alten Apple-Connector.
Halbes Jahr später kam das iPad 4, ne?
Ja, genau. Also es war halt, das Ding war schwer. Es war schwerer als der Vorgänger. Deutlich. Es war auch dicker. Wobei das gefühlt war es doppelt so dick. Aber, und ich hatte damals noch kein iPad. Also ich habe, das war der Einstieg ins Tablet-Thema. Aber es war halt sehr schwer. Es hat wirklich, ich glaube, 4 oder 5 Stunden braucht es, um es vollzuladen. Du kannst es an einem normalen 5-Watt-Netzteil, und ich glaube, es kam mit einem 10 oder was gab es? Also, wenn es betrieben wird, kannst du es nicht auf Level halten. Es ist, oder geschweige denn laden. Und ja, dann kam wirklich auch ein halbes Jahr später, das war im Frühjahr angekündigt, und im Herbst-Update kam das iPad 4 mit Lightning. Ob gut, brauchte man jetzt das, weiß ich nicht, aber es war dünner, es hatte mehr Leistung, es lud schneller, der Stromverbrauch war halt auch signifikant geringer, dadurch konnte ich halt auch so. Und dann, witzigerweise, das hatte ich dann auch noch erwähnt, ich war mir nicht mehr bewusst, welches iOS es war. Es war auch super schnell nicht mehr zu benutzen. Also das ist für mich auch immer noch eins der Apple-Geräte, weil ich es natürlich auch selber besessen habe, wo ich das, was Apple in vielen anderen Produkten lange und auch heute noch praktiziert, dass man sagt, okay, solange ein Produkt auch supported wird von iOS, soll es auch ordentlich laufen. Mhm. Nach 3 Jahren war das halt tot. Also es ging halt einfach nicht mehr. Der SoC war, glaube ich, von Anfang an mehr oder weniger überfordert mit der Menge an Pixeln. Und ich glaube, 3 iOS-Updates später ist es auch zum... Ich habe es noch lange zu Hause gehabt, so als so Media-Player, ja, im Gästezimmer an einer alten HiFi-Anlage. Gäste-Klo, einfach.
Gästeklo, ne?
Ja, Gästeklo. Naja, aber selbst da, du kriegst es ja kaum entsperrt. Und witzigerweise hat, glaub, 3 oder 4 Posts nach mir hat einer Montag früh, und der muss es schon getippt haben, als ich noch getippt habe, die gleiche Geschichte erzählt. Und hat dann auch mich nochmal angeschrieben, gesagt, das kann ja nicht wahr sein, dass wir hier beide zur selben Zeit das gleiche Problem schildern, das wir erlebt haben. Aber das ist für mich wirklich so der krasseste Fehlkauf. Das Ding war von Anfang an einfach Mist und ganz schnell Elektroschrott. Ich habe es natürlich immer noch. Ja, aber
das ist mein erstes iPad. War übrigens das iPad 4.
Ah ja, da siehst du. Und wie läuft das heutzutage?
Das
weißt du nicht.
Ich weiß gar nicht, was ist damit passiert? Ich habe das irgendwann meiner Mutter, glaube ich, vermacht und eingerichtet.
Okay. Aber hast
und
du
dann? Dann kam da aber irgendwann, ich hatte es extra nicht geupdatet auf die neueste Version und meiner Mutter gesagt, sie soll doch die Finger davon lassen vom Update-Knopf, weil ich wusste, dass es mit dem neuen iOS langsamer wurde. Aber meine Schwester hat es dann geupdatet und das habe ich viel zu spät bemerkt, als ich es auch nicht mehr rückgängig machen konnte oder so und irgendwann ist es in der Versenkung verschwunden, ich weiß es nicht.
Aber zum Abschluss, hast du denn, du hast mir vorhin schon gesagt, du hast selber jetzt nicht mitgemacht bei der Frage, ist dir denn noch irgendwas in Erinnerung, das war ja offensichtlich jetzt erstmal nicht das, was du mit dem Fehlkauf assoziierst.
Nein.
Gibt es da was?
Ja, also zwangsläufig meinen letzten PC-Bildschirm, den ich gekauft habe. Die Geschichte kennst du auch schon. Die Hörer war ja wahrscheinlich nicht unbedingt, wobei das auch schon mal thematisiert wurde bei uns in einer News war das, glaube ich. Und zwar hatte ich mir als UHD 144 Hertz Bildschirm den Eve Spectrum hieß es damals gekauft. Das war schon sketchy, als ich es gekauft habe, und das wusste ich auch. Ich habe auch gewartet, bis ein Kumpel das Ding gekauft hat, es bei ihm ankam und es super gut war. Und dann habe ich gesagt, okay, komm, kaufst du es ja auch. Das war damals, oder ist von den Specs her auch heute noch eines der besten, wenn nicht das beste UHD, WQHD, UHD meine ich, 144 Hertz, 27 Zoll IPS-Panel. Und die Firma heißt heute Doe, also Teig auf Englisch, ne? Und ja, das Modell heißt nicht mehr Spectrum 4K 144, sondern Spectrum One oder so. Also im Endeffekt ist es genau das gleiche in irgendeiner neuen Revision. Jedenfalls ging das Teil dann nach 9 Monaten, nach 10 Monaten oder so einfach nicht mehr an. Das ist jetzt bald ein Jahr her und seitdem versuche ich da irgendwie Kontakt mit dieser Firma aufzunehmen und mich darum zu bemühen, dass sie das reparieren, austauschen, rückerstatten, was auch immer, aber da kommt nichts bei rum.
Wer dazu mehr wissen will, der muss einfach mal die Suchmaschine seiner Wahl anschmeißen. Oder gibt es da auch einen Thread bei uns im Forum? Das ist, du bist kein Einzelfall.
Es gibt ein ganzes Subreddit, das sich nur damit widmet, diese Sachen, ja, dieser Sachen, diesem Anliegen, dass diese Firma einen, dass sich dem nur annimmt, und das ist auch wirklich systematisch bei denen, die ich habe dann auch versucht im Forum was bei denen zu posten, und dann wird dein Beitrag, wenn es so ein Thema hat, wird gar nicht erst freigeschaltet, wird direkt ins interne Aquarium versenkt. Und
bei deinem Freund läuft's?
Ja, bei dem läuft das Teil immer noch, das wurde dann auch irgendwann mal, also bei dem wurde es tatsächlich ausgetauscht, bei dem ist dann irgendwann auch ein Defekt aufgetreten, nachdem ich meins schon gekauft hatte. Da wurde es ausgetauscht, jetzt ist nochmal ein Defekt ausgetreten, jetzt kann aber auch keinen mehr erreichen. Aber bei ihm funktioniert der Bildschirm noch. Der Defekt äußert sich irgendwie darin, dass die Lautsprecher nicht gehen, aber die braucht er ja eh nicht, also whatever. Bei mir geht das Panel leider gar nicht mehr an.
Also, und vor allen Dingen, es gibt ja da neue Produkte, die weiterhin vorgestellt werden.
Genau, und dann werden die auch immer brav an alle Influencer weltweit geschifft, die das Ding dann über den grünen Klee loben und vermarkten.
Ja, und wir können nur sagen, in dem Fall auch aus deiner eigenen Erfahrung, und wenn man sich da mal ein bisschen umhorcht und sieht, dass es offensichtlich nicht nur dir so ergangen ist und ergeht, sondern auch wirklich vielen, vielen anderen Käufern, informiert euch vorher wirklich auch nochmal zu dem Thema und seid da äußerst vorsichtig. Da gibt's anscheinend wirklich zwei Seiten der Medaille. Haben wir das hier auch mal platziert, Fabian? Jetzt weiß ich auch, warum du diese Sonntagsfrage dann doch aufgegriffen hast. Ich glaube, wir haben es ein bisschen kürzer geschafft diese Woche.
Ziemlich genau eine Stunde.
Ja, ich habe nicht geguckt, wann wir angefangen haben, auf die Minute genau. Nächste Woche geht's vielleicht um eine ganze Menge Kerne. Da steht ja auch bei uns schon öffentlich im Kalender, weil das Datum ist ja von AMD öffentlich kommuniziert worden. Es gibt neue Threadripper CPUs mit bis zu 64 Kernen in der HEDT-Variante, also der, die sich ja grundsätzlich auch an schon enthusiastische Desktop-Nutzer wendet. Auch wenn die CPU mit, ich glaube, um die 5000 Euro dann doch
vermögende Desktop-Nutzer.
Ja, und ich gehe mal davon aus, dass wir uns bis dahin angeguckt haben werden, was man denn dann erwarten kann in absoluten Hardcore-Anwendungen, aber auch High-End-Desktop, ja, da muss man auch mal eine Runde zocken mitkommen können, würde ich sagen. Wird bestimmt auch ambivalent diskutiert werden. Ansonsten freue ich mich auf die Sonntagsfrage natürlich.
Ja, da ist tatsächlich, also ich überlege ja, dass das Thema HEDT steht da ja auch auf meiner Liste, von wegen, ist das eigentlich tot? Macht man das noch, wenn man 16 plus Kerne schon im normalen Consumer-Bereich bekommt, aber das warte ich dann vielleicht noch ein bisschen mit ab.
Ja, ich denke, das ist dann mit der nächsten Woche im Rücken, hat das ein bisschen mehr Rückenwind. Ja, da wünsche ich dir noch eine schöne Woche, die wünsche ich natürlich auch unseren Zuhörern. Eure Fragen an podcast@computerbase.de. Fabian, ich gehe heute mal wieder kontrolliert zum Zahnarzt und dann.
Das hatten wir schon mal.
Ne? Ja, das hatten
wir. Déjà-vu.
Ja, das hatten wir schon mal. Da dachte ich aber, es wäre was, war am Ende nichts. Und dann dachte ich mir Anfang des Jahres, dann mache ich doch Ende des Jahres nochmal einen Kontrolltermin.
Ja, und heute ist was, pass auf.
Jetzt habe ich keine Lust mehr. Ich erzähl's dir nächste Woche, mein Lieber. Bis dahin. Ciao.
Alles Gute.